Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Warum Deutschland zugrunde geht oder auf jeden Fall Gefahr läuft, zugrunde zu gehen, darüber wollen wir heute mit einem Unternehmer sprechen aus Deutschland, der die Situation sehr gut erläutern kann und zwar aus dem Inneren der Wirtschaft erklären kann, wie es im Wirtschaftsmarkt aussieht, wo die Probleme liegen und wo wir hier Veränderungen anführen müssten, wenn wir das Ganze noch retten wollen. Wir sprechen heute mit Herrn Hansche. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Herrn Hansche. Herr Hansche, ich grüße Sie erstmal herzlich willkommen.
Herr Hopf, ich danke sehr für die Einladung und für die Gelegenheit, hier beizutragen, vielleicht etwas zum Positiven zu verändern.
Ja, und das tun Sie nicht zum ersten Mal, deswegen sind Sie auch noch hier. Wenn das nicht interessant wäre, was Sie von sich geben würden, dann würde ich Sie auch nicht nochmal hier einladen. Ich darf Sie mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Zum dritten Mal heute auf unserem Kanal, in den beiden vorherigen Interviews, haben wir zum einen über die Logistikbranche und deren Schwierigkeiten gesprochen. Und im zweiten Interview haben Sie Lösungsvorschläge, und das ist ja ganz wichtig, für die Energiekrise kundgetan. Denn wir können ja immer über Probleme sprechen und Probleme liefert Deutschland sicher am Fließband, da sind wir Weltmeister, aber Lösungen sind ja das Wichtige für die Situation. Zu Ihrer Person, Sie sind mittelständische Unternehmer, betreiben ein Logistikunternehmen und im Zuge dessen haben Sie auch Einblicke in bestimmte Zusammenhänge, wie zum Beispiel die Auswirkungen eines offenen Wirtschaftsraumes. Im letzten Video, das ist ein Video von Ihnen, das verlinken wir unten gleich mal, da kann man sich das gerne nochmal anschauen, haben Sie das schon sehr eingängig beschrieben. Was sind Ihre Erfahrungen und Beobachtungen in Bezug zum offenen europäischen Wirtschaftsmarkt?
Sehr gern. Also ganz kurz, danke, dass ich zum dritten Mal hier sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich bin ja jetzt seit circa 2,5 Jahren auf verschiedenen Medien aktiv. War auch schon beim Marc Friedrich, habe viel mit dem Anthony Lee gemacht und habe mich jetzt langsam gesammelt, dass ich meine Botschaft oder meine Erkenntnisse über die Abläufe, wie sie denn funktionieren, auch vernünftig wiedergeben kann. Und das ist für mich die Gelegenheit, auch darüber zu informieren und etwas zu verändern. So, das zum Grundsätzlichen, wie gesagt, 49 Jahre BWL-Student gewesen, auch fertig abgeschlossen, also ungeeignet für die Politik, aber seit 1996 selbstständig und auch, das ist wichtig zu erwähnen, seit 4,5 Jahren engagiert in dem Verein BLV Pro für fairen Wettbewerb in der Logistik, habe mit sehr vielen Politikern gesprochen über Lösungsansätze im Auftrag meines Vereins. Und ich muss es leider so sagen, an der Politik auch gescheitert, weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, etwas einzubringen oder etwas im Positiven zu verändern. Und deswegen ist der einzige Weg, den ich momentan sehe, mich mit Menschen wie Ihnen zusammenzutun, dass man die Bevölkerung aufklärt und sagt, Leute, so sieht es aus und das müssen wir jetzt ändern. Und wenn wir diesen Hebel verstehen, wenn wir verstehen, was da gerade mit uns passiert, dann können wir auch was ändern. Weil das ist ja bewusst so gemacht, dass wir nicht verstehen, was mit uns passiert. Es wird ja bewusst verschleiert. Und das möchte ich heute auf eine Grundstruktur bringen oder versuchen zu erklären, sodass die Leute auch wissen, was ist zu tun. Es geht hier um den Hebel, um den großen Hebel, der bei uns angesetzt wird. Und der ist rein wirtschaftlicher Natur. Wie gesagt, ich bin parteilos. Alle Parteien können mich gern einladen. Es geht hier um einen rein wirtschaftlichen Hebel, der unsere gesamte Gesellschaft verändert. Und den möchte ich erklären. Es gibt natürlich Auswirkungen auf die Menschen. Es gibt Auswirkungen auf den Mittelstand. Es gibt Auswirkungen auf die Großunternehmen. Und das will ich hier versuchen zu erläutern. Los geht's. Das Wichtige ist, wir Menschen sind programmiert. Das wissen Sie, das weiß ich. Das weiß jeder Selbstständige. Jeder, der Menschen führen muss, weiß, dass Menschen die Intuition haben, in gewisse Verhaltensweisen zu verfallen. Das weiß jeder Polizist, der mit Menschen umgehen muss. Das weiß jeder Lehrer. Jeder, der mit Menschen umgehen muss, weiß, wir haben eine Grundprogrammierung. Und an dieser Grundprogrammierung werden wir gepackt und die wird genutzt, um das Wirtschaftssystem zu unserem Nachteil zu verändern. Ich erinnere nur an die Worte von Herrn Schwab, der gesagt hat, ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Und genau dort werden wir hingeführt. Und wie dieser Hebel funktioniert, dass wir alle nichts besitzen und nach dem Vernehmen von Herrn Schwab glücklich sind, das will ich versuchen zu erklären. Und dieser Hebel ist, ich will es vorwegnehmen, Sie haben ja auch danach gefragt, der Hebel des offenen Marktes. Man muss dazu sagen, es gibt, wenn man es mal ganz simpel herunterbrechen möchte, einen guten Kapitalismus und einen schlechten Kapitalismus. Ein guter Kapitalismus ist eine gute Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft, die dazu genutzt wird, dass die Gesellschaft daran Anteil hat, dass es jedem gut geht. Und es gibt einen schlechten Kapitalismus, der dafür sorgt, dass wenige Großunternehmen ungeheure Macht ansammeln und quasi den Rest der Gesellschaft ausquetschen, um maximale Gewinne zu erzielen. Und diesen Unterschied, das macht eben auch jetzt unseren aktuellen Wandel aus, weil wir aus dem guten Kapitalismus kommen und in den schlechten Kapitalismus gehen. Und alles, was wir jetzt an Randproblemen aufgedrückt bekommen, womit wir uns beschäftigen sollen, ignorieren das tatsächliche Problem, welches wir haben. Der offene Markt ist ja prinzipiell darauf ausgelegt, wirtschaftlich zu funktionieren. Man hat, ich sage mal, ich fange mal anders an. Ich sage mal, nochmal zur Grundprogrammierung des Menschen. Der Mensch ist ja, man braucht dem Menschen nicht beibringen, wenn er in einen Laden geht und sieht zwei gleiche Produkte zum unterschiedlichen Preis. Da braucht man keine Schule für abgeschlossen haben, nichts. Instinktiv, intuitiv wird das billigere Produkt genommen. So, das heißt, man kann uns über diese Mechanismen sehr gut steuern. Wir hatten in der Nachkriegssituation eine einmalige Situation. Wir waren relativ unten vom Wirtschaftsniveau und wir hatten ziemlich schlaue Menschen damals, wie ein Ludwig Erhard mit der sozialen Marktwirtschaft, die der erfunden hat, kam ja 1957 das Buch raus, Wohlstand für alle. Und der hat verstanden, wie es funktioniert. Und es wurde in einem begrenzten Wirtschaftsraum eine freie Marktwirtschaft produziert oder betrieben. Und der Unterschied war aber, es war ein begrenzter Wirtschaftsraum. Wir hatten ja sogar die Marke Made in Germany, die wurde ja anfangs so genannt, weil die ausländischen Märkte sich vor den schlechten Produkten der Deutschen schützen wollten. Das heißt, das war eine zusätzliche Barriere, dass man gesagt hat, man will die Deutschen unbedingt abgrenzen. Und das, was die Zuschauer vielleicht noch oder die Bevölkerung noch verstehen muss, ist, dass dieses geschlossene System dazu führt, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen hat. Also Energie ist für alle begrenzt, Arbeitskräfte sind alle begrenzt. Und eine ganz wichtige Sache ist, dass eben nur die Anzahl der Menschen, die in Arbeit kommen konnten, reglementiert war. So, wenn jetzt die Wirtschaft funktioniert hat, kam es zu einer fairen Wettbewerbssituation. Das heißt, wenn ich als Unternehmen Arbeitskräfte brauchte, um etwas zu produzieren, musste ich mich an dem vorhandenen Arbeitsmarkt bedienen. Andere Leute aus anderen Ländern durften nicht in Deutschland arbeiten, die hatten ein Visum gebraucht und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe dadurch, dass die Wirtschaft läuft und dadurch, dass Menschen eingestellt werden müssen, habe ich einen positiven Effekt, einen Anreiz. Der erste Anreiz ist, je besser die Wirtschaft läuft und je knapper die Arbeitskräfte werden, desto höher wird der Preis. Das heißt, die Leute bekommen mehr Gehalt, die Leute bekommen mehr Geld, weil sie können sich aussuchen, wo sie arbeiten und es wird um sie geworben. Und der zweite Anreiz, der ganz wichtig ist in einem geschlossenen System, der Bildungsanreiz. Das heißt, sie können in der Wirtschaft, irgendwann sind die Ressourcen erschöpft und sie treten in einen Wettbewerb und sagen, okay, wie können wir uns weiterentwickeln? Wie kann ich mich als Unternehmen am Markt durchsetzen? Und dann gibt es nur die Möglichkeit, entweder ich habe interne Strukturen, die effektiver arbeiten als meine Konkurrenz, ich habe dann also einen Wettbewerbsvorteil, oder ich entwickle mich technisch weiter, indem ich effizientere Methoden entwickle. Und wenn ich ein geschlossenes System habe, passiert genau das, dass einerseits die Leute immer mehr Geld verdienen, das heißt, die Leute haben Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung, es geht allen besser, also Wohlstand für alle. Das geht aber nur in einem geschlossenen System, wenn sich alle untereinander faire Konkurrenz machen. Und der zweite Anreiz, der ganz wichtig ist im geschlossenen System, es gibt einen Bildungsanreiz. Und dieser Bildungsanreiz ist resultierend aus der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des ganzen Landes. Und diese beiden Anreize hören auf, wenn man das System öffnet. Ganz einfach.
Sprich, wenn es den offenen Markt gibt, dann hören die Anreize auf.
Dann hören die Anreize auf, dass die Menschen untereinander im fairen Wettbewerb sind um Arbeitslöhne. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr die Chance, höhere Löhne durchzusetzen in einem offenen System. Und es geht auch der Bildungsanreiz verloren, weil in einem offenen System muss ich mich vergleichen. Und Deutschland war, wir haben uns ja geöffnet 1985 durch den Schengen-Raum, 1991 nach Polen durch den Weimarer Trilog, wo wir Polen Zugriff oder Zugang gewährt haben für Deutschland und Frankreich, oder 1993, wo die EU-Regeln mit den vier Grundfreiheiten festgeschrieben wurden, freier Verkehr der Personen, der Waren, der Dienstleistungen, des Geldes. Da haben wir das alles, das offene System quasi beschrieben. Und jetzt passiert natürlich rein marktwirtschaftlich Folgendes. Wir öffnen das System und die Firmen, die international agieren können, die großen Firmen, können jetzt billig im Ausland einkaufen und teuer im Inland verkaufen. Und sie können die Preise nach Belieben steuern. Das heißt, sie können ja so billig einkaufen, dass sie auf jeden Fall unter den Preis dessen gehen, was in Deutschland die Produktionskosten sind, und hebeln mit diesem offenen Markt automatisch den Mittelstand aus. Das ist eine katastrophale Entwicklung. Das passiert natürlich nicht über Nacht. Wenn wir jetzt den Markt öffnen und wir haben ein stabiles System in Deutschland, was bis 1990 ungefähr sauber funktioniert hat, dass man gesagt hat, man hat auch eine Verlässlichkeit untereinander, weil man im fairen Wettbewerb miteinander ist. Das heißt, dieses Vertrauen in diese Struktur in Deutschland war ja im geschlossenen System gegeben. Da gab es den Mittelständler, der hatte sein Auskommen. Da gab es den Handwerker, der hatte sein Auskommen. Da gab es andere, die hatten alle ihr Auskommen. Wir hatten ein so vielschichtiges System, das reibungslos funktioniert hat, weil es sich austariert hat. Wir waren in einem fairen Wettbewerb und jeder hat seinen Platz gefunden. Und wenn das System irgendwas nicht brauchte, na, dann ist eben auch mal einer pleite gegangen. Der hat aber auch woanders sofort wieder einen Job gefunden oder eine Arbeit gefunden oder eine neue Geschäftsidee gehabt, weil es einen anderen Bedarf gab in diesem geschlossenen System, wo er zu fairen Wettbewerbsbedingungen tätig sein konnte. Das heißt, er hatte wieder seine Existenzberechtigung. Und in einem offenen System verliert der Mittelstand seine Existenzberechtigung, weil er ist zu teuer. Und er kann durch die internationalen Konzerne, durch die international agierenden Marktteilnehmer ausgehebelt werden. Das passiert nicht über Nacht. Wie gesagt, wir müssen 83 Millionen Menschen versorgen oder mittlerweile sind 86 Millionen, sei mal dahingestellt. Und dadurch, dass dieses Aushebeln funktioniert, wird nach und nach die Produktion verlagert. Das heißt,
Herr Hansche, wenn ich da ganz kurz mal unterbrechen durfte, als Beispiel mal vielleicht für die Leute, dass sie das besser verstehen. Ich erlebe sowas ja oftmals, wenn es um den Bau geht, dass die Leute dann sagen, ich lasse mir unterschiedliche Angebote geben und am Ende gewinnt aber immer der Pole oder der ungarische Bautrupp oder jedenfalls alle Länder aus Deutschland, weil, wie Sie gerade schon erwähnt haben, man sagt, die Deutschen, die machen es zwar vielleicht besser, die liefern bessere Qualität, aber die sind ja doppelt so teuer auf den Quadratmeter. Ist es dann genau das, was Sie gerade beschreiben, dass man sich dann also ganz bewusst die Ausländer reinholt, weil die Deutschen trotz besserer Qualität so viel teurer sind, dass wieder diese Logik reinkommt, dieses System, das Programm, das abgespielt wird, man nimmt das deutlich günstigere Angebot.
Ja, na selbstverständlich. Und das geht ja einher mit dem wirtschaftlichen Druck, was auch jede Person in diesem Land, jeder Mensch in diesem Land spürt, dass er keinen höheren Lohn mehr haben kann. Wir haben seit 2004, seit der großen EU-Osterweiterung, wo wir ganz viele billige Länder erschlossen haben mit der EU, keine Reallohnentwicklung. Also die Menschen in diesem Land insgesamt haben keinen Nettolohnzuwachs. Wir bekommen nichts dazu. Im Gegenteil, wir bekommen immer weniger. Und natürlich müssen die Leute auch auf ihr Geld schauen. Und man hat sich gegenseitig bestärkende Mechanismen, dass man einerseits durch die Marktöffnung den Mittelstand unter Druck setzt, genauso wie Sie es beschrieben haben. Die ausländischen Marktteilnehmer können es billiger. Natürlich können die es billiger. Die haben niedrige Löhne, die haben niedrige Energiekosten, die haben alles zum halben Preis oder noch weit drunter und können natürlich ein anderes Angebot machen. So, und dann hat man die Leute, die müssen langsam sparen, weil der Wohlstand ist weg. Den haben wir ja nicht mehr. Den sind wir massiv am Abbauen und es wird immer schneller. Und wir haben die billigen Angebote aus dem Ausland. Natürlich ist das ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Und dabei geht es dann immer schneller mit der Spirale nach unten, weil der Mittelstand hat keine Existenzberechtigung mehr, der wird abgewickelt. Und die Leute kaufen natürlich das, was billiger ist. Genau das ist der Mechanismus dahinter.
Mhm. Ich meine, das ist ja, dann man sollte davon ausgehen, dass ein Staat im Wissen um diese Mechanismen schaut, dass in Deutschland die Energiekosten möglichst niedrig sind, damit die eigene Bevölkerung in der Lage ist, quasi weiterhin mitzuhalten. Aber man sieht ja, die sind ja der Brandbeschleuniger für diese Entwicklung, denn wir hatten ja im vergangenen Jahr die höchsten Energiekosten der Welt, was ja an sich Es ist ja wie Öl und Wasser. Man kann nicht gleichzeitig Industrienation bleiben und die höchsten Energiekosten der Welt haben. Das geht ja nur, wenn man günstige Energiekosten hat, dann kann man schwer Industrie herstellen. Das heißt ja, die Regierung hilft noch regelrecht, damit ausländische Firmen, ausländische Schaffenskraft in Deutschland immer mehr Fuß fassen kann.
Das ist vollkommen korrekt. Und wir haben leider die Mechanismen nicht verstanden. Wir hatten vielleicht bis in die 80er Jahre, 90er Jahre noch kompetente Politiker, die das steuern konnten. Und man muss es leider so sagen, wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung hat nie verstanden, wie Marktwirtschaft funktioniert. Und wir haben uns einreden lassen, dass ein offenes System, ich sage mal Stichwort Exportweltmeister, wo uns gesagt wurde, wir brauchen ein offenes System, weil wir sind die größten Profiteure, weil wir sind der Exportweltmeister, hat man uns damit gelockt, das System offen zu machen. Weil wir waren ja auch so stark mit unserer Währung durch ein funktionierendes System, dass wir auch vielen anderen wirtschaftlich Konkurrierenden ein Dorn im Auge waren. Also wir waren so erfolgreich als kleines Land und wir haben ja damals auch keine Fachkräfte gebraucht, um Exportweltmeister zu sein. Heutzutage heißt es ja, wir brauchen Fachkräfte, um wieder wirtschaftlich stärker zu werden, was natürlich genau das Gegenteil bewirkt, weil die Fachkräfte, sei jetzt mal dahingestellt, aus welcher Motivation die hergeholt werden, aber rein wirtschaftlich betrachtet ist das ja wieder eine billige Konkurrenz und es kann ja nicht dazu führen, wenn wir billige Arbeitskräfte hier versuchen, auf dem Arbeitsmarkt zu installieren, dass die Löhne wieder steigen und die Leute wieder Anteil am Wohlstand der Gesellschaft haben. Das ist ja genau der gegenteilige Effekt. Und nochmal auf die Energiekosten. Die Energiekosten sind natürlich der Turbo in der Umstrukturierung, die wir seit 30 Jahren durch die Öffnung des Marktes haben. Und sicherlich haben wir auch 16 harte Jahre hinter uns, wo nur verwaltet wurde und nicht reagiert wurde. Das heißt, man hat einfach die Dinge passieren lassen und hat quasi die Startrampe gebaut für den Wahnsinn, der danach kam. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Und dass wir jetzt natürlich massiv gestiegene Energiekosten haben, wo auch Thinktanks das Wirtschaftsministerium beraten haben, die aus den USA kommen, die zufälligerweise auch unser größter Wirtschaftskonkurrent sind. Und wo man meiner Meinung nach vielleicht gedacht hat, Mensch, Deutschland steht immer noch so gut da wegen einer 20% Industriequote, die wir in der Produktion haben. Und die sind ja nicht klein zu kriegen. Vielleicht muss man denen nochmal einen Schubs geben. Meine Vermutung, kann man ja gern in irgendeine Zeitung schreiben. Und dann gehen die Energiekosten durch die Decke. Und das hat überhaupt nichts mit Wirtschaften zu tun. Das hat überhaupt gar nichts mit Wirtschaften zu tun. Das ist das ganze Gegenteil. Es werden ja, wenn man sich die Netzenergieausbaukosten von 600 Milliarden anschaut, das ist ja ein Einmaljahressteuereinnahmen für das ganze Land, die man da in diese Netzausbaustruktur stecken will. Und da kann man nur attestieren, so wie die letzten 30 Jahre, weder die Politiker noch die breite Bevölkerung hat verstanden, wie Wirtschaften funktioniert. Und wir lassen uns an der Nase herumführen. Das ist die einfache Erkenntnis dahinter.
Herr Hanschel, Sie hatten ja vorher schon auch Herrn Antonelli erwähnt, den wir beide sehr gut kennen und auch schätzen. Wir haben ja schon von Anthony Lee mehrfach gehört, dass enorm viele landwirtschaftliche Betriebe ihre Arbeit aufgeben müssen. Die Landwirtschaft regelrecht, man kann nicht sagen rausgedrängt wird, sondern sie wird abgewickelt. Und das nicht nur in Deutschland, in den Niederlanden genauso, in Belgien genauso. Deswegen gab es ja europaweit riesige landwirtschaftliche Proteste. Was sind die Gründe dafür? Und welche Auswirkungen auf die Bevölkerung wird das haben?
Das ist wirklich ein sehr interessanter Bereich, weil wir alle wissen ja auch, dass Landwirtschaft, also jeder versteht, dass Essen notwendig ist und jeder versteht, dass wir eine gewisse Versorgungssicherheit brauchen. Und das, was aber die Leute nicht verstehen, dass natürlich auch die Landwirtschaft der Wirtschaftlichkeit unterliegt. Das heißt, wenn die Landwirte kein Geld verdienen, dann ist ihre Existenzberechtigung, dann ist die nicht mehr da. Dann müssen die landwirtschaftlichen Betriebe aufgeben. Als Beispiel, wir haben vor der großen EU-Osterweiterung 2004 hatten wir über 400.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Das heißt, wir hatten auch bei Obst, Gemüse eine Selbstversorgung von 100%. Wir hatten beim Weizen eine Selbstversorgung von 110%. Wir konnten was abgeben. Und man hat dann den Markt geöffnet. Und durch die Marktöffnung hat man billige Konkurrenz billiger Konkurrenz ermöglicht, das Land mit billigen Sachen zu fluten. Und daran sind die Landwirte sprichwörtlich krepiert. Also die sind wirtschaftlich zugrunde gegangen. Und dieser Mechanismus ist ja noch nicht aufgehoben und nicht beendet. Wir haben immer noch den offenen Markt. Und es ist für die großen Marktteilnehmer, wir haben ja nur 4 Lebensmittelketten in Deutschland, immer noch einfach im Ausland billig Produkte zu beschaffen, die der deutsche Landwirt zu diesem Preis nicht herstellen kann. Also bekommt er nicht genug Geld. Und entgegen der Meinung von Herrn Habeck ist ein Unternehmen, was kein Geld verdient, pleite und weg. Und wir haben jetzt von den 410.000 landwirtschaftlichen Betrieben, die es 2004, 2005 noch waren, ungefähr nur noch 260.000 Betriebe. Und die sind natürlich der Umwandlung ausgesetzt. Die haben keine Chance. Die haben durch den Hebel des offenen Marktes keine Chance. Das, was passiert ist, im Ausland wird billig die Produktion hochgefahren, bis im Inland alle ersetzt sind. So einfach ist der Hebel. Und da gibt es auch kein Entrinnen. Und das, was man gemacht hat, ist natürlich durch die EU und durch die Subventionen, das so zu steuern, dass man die Landwirte durch Subventionen so lange am Leben hält, weil das ist ja nur eine Lebenserhaltungsmaßnahme, die Subvention, das hat ja mit echtem Wettbewerb nichts zu tun, sondern ist ja ein künstlicher Eingriff, dass man die so lange aufrechterhält, dass die Leute nicht unruhig werden und die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet ist, dass man also in Ruhe und gesteuert über Subventionen die Landwirte nach und nach abwickeln kann. Und dieser Trend ist ja unverändert. Und es hat mich auch geärgert, dass die Landwirte jetzt wegen der Subventionsstreichung auf die Straße gegangen sind. Und ich war ja viel mit Anthony im Gespräch, dass ich nicht transportiert gekriegt habe, dass der offene Markt, der Hebel, sie sowieso zur Abschaffung zwingt. Also sie werden sowieso abgeschafft. Ob sie jetzt gegen die Subventionen auf die Straße gehen oder nicht, ist scheißegal, um es mal ganz platt zu sagen. Sie werden sowieso abgewickelt. Solange dieser offene Markt besteht, werden sie abgewickelt. Und gegen Subventionen können sie gern auf der Straße gehen. Aber man hat ja gesehen, das wird dann wieder eingefangen und wird gesagt, naja, was wollt ihr denn machen? Ist ja alternativlos. Und der Herr Ruckwied hat sich ja dann wieder einfangen lassen und hat gesagt, nee, komm, wir sind die Friedlichen. Und es geht weiter mit der Abwicklung. Also ich prognostiziere, es wird bald keine Landwirte mehr geben, so wie das Ausland das ersetzt hat.
Was natürlich die Abhängigkeit nach großen multinationalen Konzernen und ihren offen angekündigten Plänen, die Lebensmittelversorgung der Menschen übernehmen zu wollen, mit Fleischalternativen künstlich hergestellt, mit Grundnahrungsmitteln künstlich hergestellt. Man könnte ja schon davon ausgehen, dass da vielleicht, das ist natürlich eine reine Verschwörungstheorie, ein Plan dahinter steckt. Und das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, in den Niederlanden, wo ganz groß Landwirtschaft betrieben wird, auch in Belgien, wo groß Landwirtschaft betrieben wird, dass dort am Ende alles multinationale Konzerne übernehmen, die dann verantwortlich sind für die Ernährung der Bevölkerung, was natürlich da niemals an Bedingungen gestellt werden würde. Kommen wir mal zu einem weiteren Punkt noch, Herr Hansche. Wenn nun immer mehr Unternehmen das Land verlassen und der Mittelstand immer kleiner wird, dann sinken ja auch dadurch spürbar die Steuereinnahmen. Ich denke, wir haben den Klimax da jetzt schon erreicht. Gleichzeitig alimentieren wir ja nicht Tausende, nicht Hunderttausende, sondern Millionen von Menschen, die in unser Land reinkommen, die eigentlich nicht die Fachkräfte sind, die werden nur so genannt. Die werden immer mehr alimentiert, der Staatsapparat wächst immer weiter. Dadurch müssten, wenn man logisch vorgeht, der Staat ja auch daran interessiert sein, dass der Mittelstand stark bleibt, die Wirtschaft stabil bleibt, somit hohe Steuereinnahmen generiert werden. Wir wissen aber, das ist nicht der Fall. Also ich stelle mir die Frage, warum wird da nichts geändert? Weil dieses Spiel ist ja wirklich, es fährt an die Klippe jetzt so langsam, der Ruf oder das Dürsten des Staates nach weiteren Einnahmen wird immer größer. Gleichzeitig die Aktionen, die von ihm getätigt werden, werden immer mehr zu Lasten der Steuereinnahmen. Irgendwann knallen wir ja die Brücke runter oder die Klippe.
Das ist nicht mehr weit. Also da kann ich Sie beruhigen. Ja. Der Weg, den wir vor uns haben, ist nicht mehr so weit. Auch wenn es vielleicht kein schönes Ende nehmen wird, aber ich sage mal, wir sind schon innerlich hohl. Als Staat, als finanzielle Leistungsfähigkeit sind wir innerlich schon hohl. Wenn man allein die landwirtschaftlichen Betriebe nimmt, wenn man sich überlegt, 2005 waren das noch 410.000 landwirtschaftliche Betriebe, die alle Steuern gezahlt haben und die alle Arbeitsplätze hatten, die auch wieder Steuern gezahlt haben. Also die Leute zahlen ja auch Steuern und das bricht immer mehr zusammen. Dann hat man natürlich als Staat gehen einem die ganzen Einnahmen verloren. Gut, dann kann man sich ein paar Mal damit behelfen, dass man sagt, man druckt Geld. Das geht natürlich. Also man kann dann sagen, okay, Geld ist alle, was machen wir? Wir drucken Neues. Obwohl Frau Lagarde gesagt hat, die Inflation ist klimawandelbedingt, würde ich vielleicht anheimstellen, dass die Inflation vielleicht vom Gelddrucken kommt, weil uns die Einnahmen ausgehen. Also, und auch diese Migrationskrise oder diese Fachkräfte, die hergeholt werden, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Da muss ich noch mal kurz differenzieren, dass ich sage, das eine ist die Einnahmenseite, das heißt, wir nehmen keine Steuern mehr ein. Das ist ein ganz großes Problem und das ist auch der Kern meiner Botschaft. Wir nehmen zu wenig ein, wir produzieren zu wenig. Unsere ganze Einnahmeseite bricht eigentlich zusammen. Und diese ganzen Ausgaben für Migration, für Entwicklungshilfe in aller Welt und, ist die Ausgabenseite. Und das, was um die ganze Diskussion der Ausgabenseite immer vernachlässigt wird, ist, dass wir die Einnahmeseite so massiv vernachlässigen, dass wir so viel Produktivität abbauen, dass es gar nicht mehr erwirtschaftbar ist. Und wir müssen umdenken und wieder uns vom System des offenen Marktes verabschieden, dass unsere Wirtschaft sich erholen kann, dass wir genötigt werden, auch die Produktivität wieder ins Land zu holen, dass wir für uns selbst sorgen können. Das, was wir jetzt machen, ist, wir geben in allen Bereichen die Selbstbestimmtheit auf. Das heißt, wir verlagern die Produktion, so wie Sie gesagt haben, ins Ausland. Die Konzerne bestimmen darüber, was mit uns passiert. Und mal zum Thema Landwirtschaft noch ein ganz kurzer Ausblick. Was passiert, wenn alle Landwirte pleite sind? Wir sehen es ja jetzt, die größten Landbesitzer und Landkäufer sind alle großen Akteure in dem Spiel. Das heißt, die großen Ketten oder ein Bill Gates oder wie auch immer die Leute alle heißen, kaufen unheimlich viel Land. Was passiert? Natürlich müssen die Leute weiter essen. Und was passiert in 10 Jahren, wenn das Land alles im Besitz von wenigen ist? Wir werden in 10 Jahren, und das ist ja keine Utopie, so weit sein, dass wir automatisiert landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften können. Das heißt, da werden dann ganz viele Maschinen und Roboter die Lebensmittel erzeugen und die werden ganz wenigen Leuten gehören. Das ist so. Und dann möchte ich wieder an Herrn Schwab erinnern, der sagt, ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Das ist meiner Meinung nach der Trend. Und das hat damit zu tun, dass wir kein geschlossenes System haben, dass sich niemand hier über einen fairen Wettbewerb durchsetzen kann. Weder der Mittelständler noch der normale Arbeitnehmer, der einen fairen Lohn bekommen kann. Es ist nicht mehr möglich. Und durch den Hebel des offenen Marktes offenbaren wir uns gegenüber den Großunternehmen, die diesen Hebel ansetzen. Für den Moment bedeutet das für die Großunternehmen, dass sie unheimlich hohe Profite einfahren. Das heißt, die werden immer mächtiger finanziell. Und natürlich ist eine finanzielle Macht auch irgendwann mit einer politischen Macht verbunden. Das ist ja ganz logisch.
Ja.
Und man muss sich ja auch mal die Frage stellen am Ende der Kette, wie viel Demokratie ist noch möglich, wenn alle Menschen in dem Land wirtschaftlich abhängig sind? Was will man dann noch wählen? Ich sage mal Vorbild USA, da kann man ja zwei Parteien haben, das ist ja okay und man kann die auch wählen, aber ob das eine wirkliche Wahl ist im Sinne, dass man eine Richtungsbestimmung hat oder ob das vielleicht keine Richtungsbestimmung mehr ist, weil die Machtverhältnisse schon so klar sind, dass es für die Bevölkerung dann nur noch Narrative gibt, in denen es zu wählen möglich ist, das ist ja dann auf dem anderen Blatt. Aber um nochmal auf Deutschland zurückzukommen. Wir haben hier natürlich das Riesenproblem, wir geben die Kontrolle komplett aus der Hand. Durch diesen offenen Markt werden wir an allen Stellen ausgespielt. Und Sie haben es ja selbst in einer Reportage gesagt, allein in Brüssel kommen auf einen Parlamentarier 33 Lobbyisten. Das
Lobbyisten, ja.
heißt, wie Meinungen entstehen und wie die Richtung entstehen, in die wir geführt werden, das ist vollkommen klar. Und ich appelliere dafür, dass wir wieder in ein geschlossenes System zurückkommen. Ich sage mal, Polen und Ungarn machen es vor. Nun haben wir natürlich das Problem, wir haben die Einheitswährung, das heißt, der Hebel des offenen Marktes funktioniert ja über Währung, deswegen werden ja auch ab und zu Kriege geführt, wenn sich manche Länder von der Leitwährung abwenden wollen. Dieser Hebel des offenen Marktes funktioniert natürlich am besten über einheitliche Währungen. Und ich sage mal, wenn wir uns an den Euro angeschlossen haben oder den Euro kreiert haben und das als wirtschaftlich stärkste und jetzt ausgelutscht werden wie eine Zitrone, und unseren Wohlstand abgeben, dann kann der Hebel des offenen Marktes so lange angewandt werden, bis wir wieder die Kontrolle über unseren Wirtschaftsmarkt übernehmen. Und der Herr Scholz in seiner Wut, der war ja in der letzten Woche mal wütend gegenüber Herrn Merz, hat gesagt, lieber Herr Merz, auch wenn Sie das nicht verstehen, die Zuständigkeit Deutschlands endet an der Grenze Deutschlands. Er hat das im anderen Kontext gemeint. Er meinte das mit Grenzkontrollen, Migration und dem anderen Kram, aber genau das gilt auch für die Wirtschaft. Wir machen den Markt offen und machen aber nur Gesetze für Deutschland. Und noch eine ganz dramatische Fehlentwicklung ist zum Beispiel der Mindestlohn. Wenn wir zum Beispiel den Markt, der ist ja 2004 endgültig durch die große EU-Osterweiterung geöffnet worden, stellen wir uns dem billigen Wettbewerb. Und wir wissen ganz genau, ein Unternehmen versucht darauf zu reagieren. Das heißt, wenn ich ein Produkt anbiete und es wird am Markt billiger durch die billige Konkurrenz, versuche ich auch billiger zu werden. Und ich mache natürlich Druck auch auf die Löhne der Mitarbeiter, weil ich muss ja billiger werden, sonst bin ich weg. Das heißt, es gibt massiven Druck auch auf die Löhne der Leute. Und dann hat man das 2012, 13, 14 gemerkt, dass die Reallohnentwicklung ins Negative dreht. Und dann hat man sich von der Bundesregierung überlegt, wie kriegen wir die Bevölkerung wieder ruhig? Wir installieren einen Mindestlohn. Und dieser Mindestlohn stranguliert natürlich den deutschen Wettbewerb zusätzlich, weil wir können ja jetzt nicht mehr runtergehen im Preis. Wir sind ja nach unten begrenzt durch den Mindestlohn. Der Mindestlohn ist gut gemeint, um die Leute zu beruhigen, aber er hat den gegenteiligen Effekt. Er beschleunigt die Abschaffung des deutschen Mittelstandes, und zwar massiv, weil wir dürfen jetzt nicht mehr unter die Preise. So wie Sie am Anfang gesagt haben, im Baugewerbe gibt es ein Angebot, der Pole bietet was an, der Rumäne bietet was an, und der Deutsche darf gar nicht billiger anbieten, weil es ja den Mindestlohn gibt. Der Mindestlohn wurde aber notwendig, weil wir durch den billigen ausländischen Markt unter Druck geraten sind und die Politik die Bevölkerung beruhigen wollte und sagen wollte, hey, wir kümmern uns um euch, ihr kriegt mindestens diesen Lohn, damit ihr sozial teilhaben könnt. Und der Mindestlohn stranguliert aber den ganzen Mittelstand. Das ist eine Katastrophe.
Das kann man so sagen, die älteste Lüge aller Zeiten von der Politik, wir kümmern uns um euch. Herr Hansche, mal wieder sehr, sehr interessante und sehr durchdachte Eindrücke an die Community, die zuschaut. Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare rein. Ich fand das sehr, sehr interessant, was ich jetzt gehört habe, denn der offene Markt wird uns ja als etwas ganz anders präsentiert, als er nachher sich dann wirklich für unser aller Leben und für die Wirtschaft auswirkt. Herr Hansche, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke.